Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich.
Welcome to the painted world of Johannes Vermeer.
Keine Kosten und Mühen hat man in Amsterdam gescheut. Niemand geringerer als der englische Schauspielstar Stephen Fry darf auf der Website des Rijksmuseums alle willkommen heißen in der Welt von Johannes Vermeer im Delft des 17. Jahrhunderts.
I for one cannot wait.
Ja, und Stephen Fry wird nicht der Einzige sein, der es kaum erwarten kann, einen Großteil der uns heute bekannten Vermeer-Gemälde zum ersten Mal an einem Ort in den Niederlanden versammelt zu sehen. 28 Bilder sind aus aller Welt nach Amsterdam gekommen. Einige waren schon da, darunter natürlich das berühmte Mädchen mit dem Perlohrgehänge, die Briefleserin am offenen Fenster und das lachende Mädchen. Mit der größten Vermeer-Schau aller Zeiten sollen Rekorde gebrochen werden und in der Hinsicht sieht es gut aus. Schon jetzt sind mehr als 200.000 Tickets verkauft. Dabei ist die offizielle Eröffnung erst am Freitag. Unser Kunstkritiker Stefan Koldehoff kommt ganz frisch aus Amsterdam zurück, gehörte nämlich zu den Glücklichen, die die Ausstellung schon vorab sehen konnte. Stefan, das ist ja zweifelsohne eine logistische und diplomatische Meisterleistung, rund 2/3 dieser berühmten Werke für eine Ausstellung zusammenzubekommen. Gleicht das Rijksmuseum jetzt einem Hochsicherheitstrakt, wenn man bedenkt, dass ja auch in den Niederlanden KlimaaktivistInnen Vermeer-Bilder attackiert haben?
Also wenn man vom Versicherungswert ausgeht, dann bestimmt. Aber ich glaube, da schläft man einigermaßen ruhig. Erstens ist es tatsächlich im Obergeschoss. Also man kommt nicht mal eben so schnell rein und kann da irgendwas tun. Und zweitens sind die Bilder natürlich alle verglast. Man sieht es nicht, weil es sehr teures Spezialglas ist, aber ich glaube, da wird nicht viel passieren können.
Toi, toi, toi. Dabei passen ja diese kleinformatigen Bilder eigentlich ganz gut in die Handtasche. Aber Spaß beiseite, 28 eher kleinere Bilder, verteilt auf 10 hohe Räume.
Das ist nicht einfach, ja. Das hat der Kurator auch gesagt in dem Pressegespräch. Ja, kleine Formate, das ist ja ganz erstaunlich, wenn man ans Barock denkt, also an die Mitte des 17. Jahrhunderts. Also das ist die Zeit, in der auch Leute wie Rembrandt oder Rubens oder so weiter einzuordnen sind. Das waren ja eher riesige repräsentative Bilder. Bei Vermeer nicht so, eher klein. Und wie haben Sie das gemacht? Sie haben tatsächlich Kabinette eingerichtet, hohe Räume mit samtenen Vorhängen abgeteilt voneinander. Und es sind manchmal nur 2, manchmal nur 3 Bilder in einem Raum. Das funktioniert deswegen, weil man sie thematisch gruppiert hat, weil man nicht gesagt hat, wir hängen chronologisch und müssen mit unterschiedlichen Formaten im gleichen Zeiten umgehen, sondern wir hängen die beiden Stadtbilder, die es von ihm nur gibt, in einen Raum. Wir hängen die ersten Interieurs, mit denen er gerne Erfolg haben wollte als Künstler, in einen Raum. Ein Raum heißt Close-Ups, da geht es etwas näher an die oft ja sehr ruhigen Frauen, die nur ein Glas Milch einschenken oder an einem Spinett sitzen und Musik machen. Also man hat sich fürs Thema entschieden und nicht für die Form und so funktioniert es irgendwie mit diesen Räumen.
Ja, man hat sich für das Ziel entschieden, so viel wie möglich. Gibt es denn eigentlich noch ein anderes Konzept hinter diesem Superlativanspruch?
Naja, also mit Vermeer ist es wie mit vielen Künstlern so. Wir sehen ihn heute als einen der ganz, ganz großen und auch ganz, ganz teuren. Es gibt ja nichts mehr. Ein Bild ist noch in Privatbesitz in amerikanischen, in New York, in einer Privatsammlung. Aber ansonsten ist alles in Museen und ihn umweht ja immer so das Geheimnisvolle. Es gibt kein Selbstbildnis, vielleicht eine Selbstdarstellung auf einem der Bilder. Man weiß zwar viel aus Briefen und aus Tagebüchern und aus Einträgen, die erhalten geblieben sind, dass er 14, 15 Kinder gehabt hat, von denen einige schon früh gestorben sind. Aber ob er eigentlich wirklich Maler, ob er Star sein wollte, er muss wohl nebenbei auch Kunsthändler gewesen sein. Er muss die Wirtschaft, die seine Mutter geerbt hatte, mitgeführt haben. Das sind alles so Unklarheiten. Und das Ganze aber eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert. Also um Vermeer hat sich lange niemand gekümmert. Er war zwar bekannt in seinen Kreisen, als er gestorben ist, aber der richtige Popstar, von dem jedes Museum ein Bild eigentlich gerne haben möchte, das ist er so lange noch gar nicht. Aber warum er es ist, das sieht man tatsächlich in der Ausstellung, weil er einfach ein ganz, ganz großartiger Feinmaler war mit Gespür für das Detail, der nicht nur wusste, wie er eine Szene hinbekommt, wie er auf dieser, das war ja das ewige Problem, es ist ja heute eigentlich noch, auf dieser zweidimensionalen Fläche des Holzes oder der Leinwand eine Dreidimensionalität hinbekommt, indem er einfach einen Vorhang ganz vorne rechts malt und dann geht's in einen Mittelgrund, da passiert irgendwas und hinten ist eine Wand, da hängt dann gern nochmal ein Bild oder eine Tafel oder eine Landkarte oder sowas. Und das macht er mit einer Liebe zum Detail, mit winzig kleinen, gesetzten Lichtern, Lichtreflexen beispielsweise, mit Brotkrumen, die Sie eigentlich fast noch zwischen den Fingern knacken hören. Also er hat schon was gekonnt und er ist schon zu Recht heute einer der ganz Großen.
Ja, und er wirkt bis heute. Die Rede war auch von Forschung, die man betrieben hat, das Rijksmuseum in Amsterdam zusammen mit dem Maurits Höys in Den Haag. Was hat man da zutage getragen, was bislang vielleicht nicht bekannt war über diesen geheimnisvollen Jan Vermeer aus Delft?
Da merkt man eigentlich natürlich immer, dass ein Museum auch ein Ort der Wissenschaft ist. Wenn Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker so alles auf einem Fleck haben, dann nutzen sie das natürlich, um alles unter das Mikroskop zu legen, um zu vergleichen, um Materialanalysen zu machen. Da kommen dann Dinge bei raus, die in dicken Symposionsbänden veröffentlicht werden, die für uns als die normalen BildbetrachterInnen wahrscheinlich gar nicht so wichtig sind. Also welches Pigment war es nun genau, was er da benutzt hat und wie hat er verhindert, dass das Holz noch stark arbeitete. Das ist nicht interessant, wenn man davor steht. Viel interessanter ist da eigentlich tatsächlich zu sehen, dass er auf Wirkung gemalt hat, dass ihm bewusst war, dass er in einer Zeit lebte, in der es das private Sammeln gab. Also da kommen wir jetzt wieder auf die kleinen Formate. Die waren natürlich nicht für die Kirchen, die waren nicht für die Paläste, die waren für die privaten Wohnstuben. Und da wusste er, wie er Effekt erzielt. Also wenn man ein ganz berühmtes Bild nimmt, die Briefleserin, die wahrscheinlich schwanger in einem tiefblauen Kleid vor einer gelblichen Wand steht, dann hat er zwischen das Blau, dieses tiefblaue, dieses Kleides und die Wand noch eine ganz, ganz schmale, ganz helle Linie, die sehen Sie fast nicht, wenn Sie es nicht wissen, dazwischen gesetzt. Das sehen Sie eigentlich nur unter dem Mikroskop, aber das erzeugt den Effekt, als würde diese Frau aus sich selbst heraus leuchten. Da trifft dann eben die Wissenschaft auf die Wirkung, die wir als Bildbetrachter auch ganz toll finden. Ich hätte mir ein bisschen was gewünscht, gerade im Rijksmuseum, dass man mehr auf das soziale Umfeld eingegangen wäre. Also was war das eigentlich für eine Gesellschaft, in der er da gelebt hat? Was war eigentlich sein Publikum? An wen musste er diesen Erfolg eigentlich adressieren? Das kommt ein bisschen kurz.
Wie sieht es denn aus mit der Kolonialzeit, mit der sich ja man in den Niederlanden auch wirklich intensiv auseinandersetzt? Und auch das Rijksmuseum hat es schon thematisiert. Und nun ist ja Johannes Vermeer mit seinen Lebensdaten 1632 bis 1675 auch ein Kind dieser Zeit. Wird das aufgegriffen?
Leider nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Das ist so einer der Punkte, an dem ich eigentlich gerne mehr erfahren hätte und nicht so viel über Pigmente und Bildträger. Sie haben völlig recht, das ist die hohe Zeit der Kolonialherrschaft der Niederlande in aller Welt. Und das sind natürlich auch die Menschen, die sich die Bilder leisten konnten, die dadurch reich geworden sind, auch durch Sklavenhandel und solche Geschichten. Und wenn sie dann vor den Bildern stehen und auf einmal fällt ihnen auf, da sind ganz viele Landkarten, da sind ganz viele Atlanten, da sind Globen auf diesen Bildern, die Draperien, die Vorhänge, aber auch die Tischdecken und was da sonst noch an Stoffen liegt. Das sind nicht die klassischen Delfter Muster, sondern da sind merkwürdige exotische Dinge. Also sie glauben einen Mongolen mit diesen typischen Pelzkragenhüten auf einem dieser Vorhänge zu erkennen. Dann fragen sie sich natürlich schon, was hat er da mitgekriegt, inwieweit hat er davon profitiert? Das Bewusstsein, dass das so nicht ging, das war damals nicht da, aber er ist natürlich trotzdem Kind seiner Zeit. Es kann nur sehr wenig Text geben in so einer Ausstellung. Es gibt einen tollen Katalog, im Belser Verlag auch auf Deutsch erschienen. Da findet es möglicherweise ein bisschen noch statt. Ich habe ihn noch nicht komplett durchgelesen bekommen. Aber in der Ausstellung ist das zu wenig.
Und trotzdem eine großartige
Absolut.
Ausstellung. Danke. Stefan Kolldorff war das über Vermeer, die große Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum. Ab Freitag dann also zugänglich fürs Publikum, aber natürlich nur mit vorab bestelltem Ticket. Und wo wir gerade schon bei großen Namen sind, kommen wir zu den New Yorker Philharmonikern, dem wohl mit Abstand berühmtesten Sinfonieorchester der Welt. Vor gut 180 Jahren wurde es gegründet. Und wenn man so durch die Annalen von New York Philharmonic blättert, dann lässt sich da förmlich Musikgeschichte nachlesen. Gustav Mahler und Arturo Toscanini, Bruno Walter und Leonard Bernstein, Pierre Boulez und Kurt Masur, ja, allesamt Männer, haben das Orchester als sogenannte Music Director geleitet. Gestern Abend unserer Zeit gab es überraschende Nachrichten aus New York. Der Name des nächsten Chefdirigenten wurde bekannt gegeben. Ab der Saison 26-27 wird Gustavo Dudamel die New Yorker Philharmoniker leiten. Der venezolanische Dirigent ist seit langem Chef der Philharmoniker von Los Angeles und seit kurzem auch der Pariser Oper, also ein in aller Welt gefragter Orchesterleiter. Und er selbst sagte, 2026 werde er 45, da sei er dann auch bereit für eine neue Herausforderung. Wir wollen darüber sprechen mit unserem Musikkritiker Uwe Friedrich, denn so ein bisschen ist in den vergangenen Jahren der Glanz der New Yorker Philharmoniker abgestumpft. Alan Gilbert und Jaap van Zweden, die beiden letzten Chefdirigenten, waren ja eher nicht so übermäßig charismatische Typen. Uwe, ist Gustavo Dudamel jetzt genau der Richtige nach dieser, ja, wie soll man sagen, etwas blutarmen Zeit?
Er ist jedenfalls der öffentlichkeitswirksam, energievoll Musik machen kann, der ein Publikum an sich bindet, der auch Schauwerte bietet. Und insofern setzt man jetzt offenbar auch an sowas, an einen breiten Appeal. Denn die letzten, das ist schon klar, waren nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ich habe die New Yorker zuletzt auf einer Tournee gehört und war wenig begeistert. Also eine Energiefusion kann da überhaupt nicht schaden.
Apropos Appeal, das ist ja durchaus gefragt bei großen Orchestern, auch jenseits des Dirigentenpults. Denn man muss nicht nur einen Klangkörper dirigieren können, sondern auch nicht zuletzt ein guter Kommunikator sein, oder?
In den Vereinigten Staaten ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass diese künstlerischen Leitungen der Institutionen auch gar keine Angst haben vor Fundraising-Dinners, vor Smalltalk, davor mit den Leuten, die viel Geld und vielleicht nicht ganz so viel Sachverstand haben, dann auch mal zu Abend zu essen und da den Unterhalter zu machen und den sich da auch ein bisschen einzuschmeicheln und denen mitzuteilen, wenn ihr uns ganz, ganz viel Geld gebt, dann könnt ihr euch in unserem künstlerischen Glanz sonnen. Das machen viele wirklich äußerst ungern, wenn man sich denn mit Dirigenten, mit Intendanten mal unterhält. Die verdrehen alle so ein bisschen die Augen und sagen, naja, es ist halt nötig, weil eben das Geld dort nicht so sehr aus dem Steueraufkommen kommt, wie das bei uns ist, mit unseren hochsubventionierten Kulturinstitutionen, sondern das muss auf dem Markt dann auch in Konkurrenz mit anderen, die auch an das Geld ran wollen, dieser reichen Leute, das muss auf diesem Markt irgendwie rangeschafft werden. Und auch da ist Gustavo Dudamel natürlich mit seinem Sunnyboy-Charme genau die richtige Person.
Sunnyboy-Charme. Er ist allerdings auch einer, der zum Typus des Jet-Set-Dirigenten zu zählen ist. Eigentlich dachte ich immer, das sei so eine aussterbende Spezies, aber Dudamel mit Paris, Venezuela, darüber sprechen wir vielleicht noch, und Los Angeles, bald dann New York, also auf diversen Kontinenten unterwegs, scheint dann doch noch mal so ein vielreisender Dirigent zu sein, der immer und überall ist, aber nie so richtig an einem Ort. Ist das noch zeitgemäß?
Ja, das ist eine gute Frage. Daran kann man schön sehen, dass dieser Markt im Umbruch ist. Es gibt andere Dirigenten. Wladimir Jurowski fällt einem zum Beispiel ein, der Chefdirigent des Berliner Rundfunksinfonieorchesters und Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, der auch demonstrativ, kann man schon sagen, die Reisen im Zug absolviert und eben nicht fliegt zwischen den beiden Städten. Geht natürlich auch leichter als zwischen New York, jetzt Los Angeles, und dann New York und Paris. Aber klar kann man sich das fragen, ob das in unserer Zeit noch wirklich angemessen ist. Aber nach der Pandemie gibt es jetzt eben zwei große Bewegungen. Die einen, die wirklich neu nachdenken wollen und sagen, wie können wir das denn alles jetzt neu aufsetzen und neu organisieren? Ist es wirklich so gut, wenn wir die ganz großen Asientourneen machen, die natürlich bisher auch viel Geld gebracht haben? Verträgt sich das mit unserem Verständnis der Welt und des Schutzes der Atmosphäre und des Klimas und so weiter? Und es gibt eben genauso starke Kräfte, die sagen, wieso? Hat doch immer super funktioniert. Wir haben toll daran verdient und das wollen wir jetzt bitte schön auch weiter. Wo der Betrieb sich wieder normalisiert, warum sollen wir nicht fliegen, was das Zeug hält? Das wird eben deutlich diskutiert im Moment. Und Gustavo Dudamel hat sich offensichtlich fürs weitere Flugmeilensammeln entschieden.
Und sein Flieger geht ja auch regelmäßig nach Venezuela. Da ist er 1981 geboren worden, ist dann als Dirigentenwunderkind gefeiert worden. Und sein Weg begann damals im venezolanischen Musikförderprogramm El Sistema. Dem ist er bis heute verbunden als Dirigent. Ist er, ja, kann man sagen, der berühmteste Vertreter dieses Projektes?
Mit Sicherheit. Das ist die ganz große Erfolgsgeschichte. Es gibt auch andere, vor allen Dingen Dirigenten, die daraus hervorgegangen sind, die nicht ganz so große Karrieren vielleicht gemacht haben, aber natürlich prinzipiell diese Förderung, diese Musikförderung damals, um dieses Orchestermodell ist es ja auch jetzt etwas stiller geworden, das war schon einfach eine gute Sache, von der selbst man sich natürlich nicht darüber hinwegtäuschen lassen darf, dass das auch als Feigenblatt dieses venezolanischen Regimes benutzt wurde. Das darf man dabei schon nicht vergessen.
Gustavo Dudamel, also wird 2026 Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker. Danke an Uwe Friedrich für das Gespräch. Einen 5-Jahres-Vertrag wird Dudamel erstmal antreten und natürlich hoffen alle Beteiligten auf eine Langzeitbeziehung zwischen Dirigent und Orchester. Dass es in der Kulturwelt aber durchaus anders aussehen kann, dass Hire and Fire nicht nur in den USA probate Mittel sind, das zeigen allein 3 Hausverbote, die im Dezember an deutschen Theatern gegen eigene SchauspielerInnen ausgesprochen wurden. So unterschiedlich die Fälle auch sind, gemein ist ihnen, dass die Betroffenen gegen schlechte Arbeitsbedingungen und nicht verlängerte Verträge protestiert hatten. Von Langzeitbeziehungen kann nämlich an Theatern wahrlich nicht immer die Rede sein. Verträge für ein Jahr, danach ist alles offen, auch im Sinne der Kunstfreiheit. So zumindest das Argument aus Arbeitgeberseite. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat sich in der Szene umgehört.
Christina Dohm bezeichnet ihren Lebenslauf als prototypisch für eine Theaterschauspielerin. Nach ihrer Ausbildung war sie 2 Jahre an einem Privattheater in Stuttgart, danach ging es ans Stadttheater. 2 Jahre Osnabrück, 3 Jahre Rostock, zurück nach Osnabrück, dann Heidelberg, Wien, Karlsruhe, zum 3. Mal Osnabrück. Heute ist sie in Senftenberg engagiert. Manchmal entschied sie sich selbst für den Wechsel, manchmal kamen neue Intendanten, die das Ensemble austauschten.
Ich fand, als ich jung war, das total in Ordnung, selbst zu wechseln und gewechselt zu werden. Ich war alleine, ich war unabhängig und ich war auch neugierig. Und ich habe halt gemerkt, seit ich Mutter bin, seit ich Familie habe, ist das natürlich eine totale Katastrophe. Also ich bin jetzt für diesen Beruf 8-mal umgezogen, 8-mal neu angefangen. 7-mal war es okay und jetzt das 8. Mal war nicht mehr okay.
Ihr Mann, ebenfalls Schauspieler, kümmert sich jetzt in Osnabrück um den Teenager-Sohn, den Christina Dohm nicht nach Senftenberg verpflanzen wollte. Wer weiß, wie lange sie hier arbeiten darf, denn die Zeiten haben sich geändert.
Und das ist auch das, was ich mir nicht hätte träumen lassen, dass ich in dem Alter, ich bin jetzt 54 Jahre alt, überhaupt noch in diese Situation komme. Weil ich kannte noch Theater, ich war zum Beispiel am Volkstheater Rostock engagiert, da hatte ich 7 Kolleginnen, die waren unkündbar, die waren über 50 und wir konnten auch tolles Theater machen. Also es geht.
Unkündbar ist natürlich ein Euphemismus. In der Realität bedeutet es, dass SchauspielerInnen das Recht auf eine unbefristete Stelle erwerben, wenn sie 15 Jahre in Folge am selben Haus engagiert waren. Was dazu führt, dass spätestens nach 14 Jahren die sogenannte Nichtverlängerung kommt. Oft deutlich früher. Arbeitsverträge laufen in der Regel für 1 Jahr. Danach werden sie, wenn man Glück hat, immer für ein weiteres Jahr verlängert. Für eine Nichtverlängerung braucht es zwar einen künstlerischen Grund, der könne aber schnell gefunden werden, sagt Lisa Jobt, seit 2021 Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Bühnenangehöriger.
Ein künstlerischer Grund kann auch sein, mir gefällt deine Energie nicht. Das heißt, Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, verlieren dann ihre Arbeit.
Lisa Jobt bringt Schwung in die Gewerkschaft und erhöht das Selbstbewusstsein der SchauspielerInnen. Mit ihren Mitstreitenden hat sie eine historische Steigerung um 915 Euro bei der Mindestgage für SchauspielerInnen durchgesetzt und fordert jetzt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, Wochenpläne für die Probenzeiten etwa, damit Kinderbetreuung organisiert werden kann. Und auch sozialere Arbeitsverträge.
Gleichzeitig möchten wir nicht mehr, dass die Verträge jedes Jahr einfach nicht verlängert werden. Das führt dazu, dass so ein bisschen der Spruch gilt, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Wenn du Angst hast, dass dein Vertrag endet, weil du dich vielleicht aus dem Fenster gelehnt hast, dann lehnst du dich einfach nicht mehr so aus dem Fenster. Und das ist ein wunderbarer Boden für Machtmissbrauch.
Claudia Schmitz, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, sieht das naturgemäß anders. Schließlich vertritt sie die ArbeitgeberInnenseite.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man sich in kreativen Prozessen für eine Zusammenarbeit auf Zeit verabredet. Und ich bin deswegen auch davon überzeugt, dass die Befristung der Verträge richtig ist.
Schmitz verweist darauf, dass SchauspielerInnen in Deutschland deutlich besser abgesichert sind als in anderen Ländern. Auch die Nichtverlängerung bei einem Wechsel der Intendanz hält sie für unerlässlich. Ein neuer Chef müsse einen Neustart mit dem Team seiner Wahl wagen dürfen. Kommt eine neue Intendanz, braucht es keinerlei Begründung für die Nichtverlängerung, sodass oft ganze Ensembles ausgetauscht werden. Schauspielerin Christina Dohm ist das zuletzt in Osnabrück passiert.
Bei dem Intendanzwechsel jetzt wurde aber das Frauenensemble leider ausgetauscht. Also es war auch eine sehr krass finde ich schon sexistische Aktion, weil wir wurden einfach alle um 10 Jahre verjüngt und natürlich auch die 2 Mütter rausgekachelt. Die Männer durften aber bleiben und ich glaube nicht, dass das jetzt alles mit Qualität zu tun hatte. Wir waren ein sehr renitentes Frauenensemble, also wir haben sehr viel thematisiert.
Die betroffenen Frauen reagierten mit einem offenen Brief. Genützt hat es nichts. Unter sozialen Gesichtspunkten ist das ein Desaster. Auch wenn seit 2017 zumindest keiner schwangeren Schauspielerin mehr die Nichtverlängerung ausgesprochen werden darf. Sobald das Kind geboren ist, ist das allerdings wieder möglich. Doch was ist mit der Kunst? Hat Claudia Schmitz vom Bühnenverein nicht recht, wenn sie nahelegt, dass eine Art Staatsschauspieler auf Lebenszeit die Bühnenkunst behindern würde? Lisa Jobbt.
Sozialschutz für KünstlerInnen bedeutet nicht faule KünstlerInnen. Die meisten SchauspielerInnen haben aus sich heraus den wahnsinnigen Drang, Neues auszuprobieren. Und nur weil die dann geregelte Arbeitszeiten haben, heißt das nicht, dass die nicht dann trotzdem Turbo geben. Ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein.
Das zeigt auch Christina Dohms Lebenslauf. Immer wieder hat sie sich selbst für neue künstlerische Herausforderungen entschieden. Sie kämpft jedoch dagegen, dass der hohe wirtschaftliche Druck der Theater auf dem Rücken der Schauspielenden ausgetragen wird. Die Kommunen sind klamm, die Ensembles schrumpfen, subventionierte Häuser werden mehr in Frage gestellt als noch vor 40 Jahren. Deshalb werden Intendanzen und Ensembles heute rascher ausgetauscht, wenn es einmal knirscht.
Der Druck ist wahnsinnig hoch, das eint uns alle, ne? Auch die Intendanten, auch die Schauspieldirektorinnen. Alle haben diesen Druck, besonders sein zu müssen. Theater ist echt so ein neoliberales Vorzeigemodell geworden. So sei schick, sei immer fit, sei allseits bereit und finde dich damit ab, dass das nur von kurzer Dauer ist. Es ist ja auch so, dass man dann denkt, naja, wenn ich wirklich geil wäre oder so, dann würde mir es nicht passieren, was Quatsch ist.
Das Theater, die moralische Anstalt, sollte es eigentlich besser wissen. Ob ein Ensemble, das der Gefahr ständiger Wechsel ausgesetzt ist, wirklich die bessere Kunst produziert, sei einmal dahingestellt.
Barbara Behrendt über Sicherheit im Schauspielberuf zwischen Kunstfreiheit und Existenzangst. Die Documenta und kein Ende. Heute hat sich der Kulturausschuss des Bundestages noch einmal mit der Kunstausstellung beschäftigt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, und im Kulturausschuss des Bundestages gab es viel Zustimmung für das Gutachten des Gremiums zur fachlichen Begleitung der Documenta. Das Gremium hatte untersucht, wie es zur Präsentation antisemitischer Werke auf der Documenta 15 kommen konnte und welche Änderungen in Strukturen und Zuständigkeiten der Documenta künftig nötig sind. Die Vorsitzende des Gremiums, Nicole Deitelhoff, hatte die Ergebnisse gestern hier bei Kultur heute vorgestellt. Nachzuhören ist das in der DLF-Audiothek. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte heute im Kulturausschuss des Bundestages, der Bund sei bereit, mehr Verantwortung für die Documenta zu übernehmen.
Setzt aber voraus, dass dann in Kassel sich beim Aufsichtsratsvorsitzenden oder bei der Stadt Kassel durchsetzt, dass der Bund gewünscht ist. Das ist im Moment nicht entschieden. Die Aussagen sind, dass es auch eine Auffassung gibt, dass man den Bund gar nicht dazu braucht. Also ich hoffe sehr, dass sich nach einer Oberbürgermeisterwahl eine klarere Linie entwickeln lässt in Kassel und dass dann die Stadt Kassel und das Land Hessen anfängt, tatsächlich eine Strukturreform voranzutreiben.
Der Bund ist seit 2018 nicht mehr im Aufsichtsrat der Documenta vertreten und den Umgang mit den Antisemitismusvorwürfen gegenüber den Documenta-Kuratoren war zwischen dem Bund und dem Documenta-Aufsichtsratsvorsitzenden, eben dem angesprochenen Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle, anhaltend gestritten worden. Claudia Roth schilderte heute auch einen persönlichen Lernprozess.
Was ich tatsächlich gelernt habe jetzt in den letzten Monaten, ist, dass man natürlich wirklich aufpassen muss, dass der dekoloniale Diskurs nicht subkutan antisemitisch aufgeladen wird. Da glaube ich, da muss man wirklich aufpassen. Das habe ich wahrscheinlich selber auch tatsächlich unterschätzt.
Claudia Roth äußerte sich auch heute zu den umstrittenen Auftritten von Roger Waters in Deutschland. Heute hat ein Frankfurter Bündnis nämlich, dem unter anderem die jüdische Gemeinde und die deutsch-israelische Gesellschaft angehören, die Absage eines Konzerts von Waters in Frankfurt gefordert. Der Mitgründer der Band Pink Floyd, so das Bündnis, spreche sich für eine Diskriminierung jüdisch-israelischer Künstler aufgrund ihrer Herkunft aus und setze Musiker unter Druck, die in Israel auftreten wollten. Claudia Roth bedauerte, sagte sie heute, dass Waters offenkundig zu einem aktiven BDS-Unterstützer und darüber hinaus Verschwörungstheoretiker geworden sei.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Lage im Erdbebengebiet, die Unterstützung der EU und auch die Regierungserklärung von Kanzler Scholz, all das sind Themen ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.